Potenzial, Technologie.
Er ist ein Vollblutunternehmer. Vor über 15 Jahren gründete Maurus Riedweg die Consultier AG. Mit einem Team von mehr als 300 Experten an 9 Standorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Serbien, Slowenien und Portugal ist Consultier einer der letzten unabhängigen Design-, Produkt- und Innovationsdienstleister in der Dachregion. Was ist Maurus Mission? Lösungen zu schaffen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Herzlich willkommen, Maurus Riedweg, beim Swiss Capricorn Podcast.
Vielen Dank, Jakob.
Maurus, ich würde gerne den Podcast beginnen mit der Frage, wie bist du das erste Mal in deinem Leben mit der Digitalisierung in der digitalen Welt angekommen?
Schon relativ früh tatsächlich, als Generation Z, in den 80er Jahren geboren, in den sehr frühen 80er Jahren, mit sechs Jahren. Mit sechs Jahren ist mein Vater heimgekommen mit einem Atari 256. Vielleicht werden das noch ein paar von den Hörern sich daran erinnern. 256 ist für das Memory gestanden, für einen Arbeitsspeicher, aber in Kilobyte damals. Also schon sehr, sehr früh. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Ursprung gesehen von der Begeisterung für Technologie, Informatik in sehr, sehr frühen Jahren. Ich habe dann schon relativ früh gemerkt, dass man damit viele Sachen machen kann. Ich habe dann angefangen, natürlich Spiele zu spielen, wie wahrscheinlich die meisten den Einstieg haben. Aber dann schon sehr schnell habe ich dann Spiele wollen programmieren. Und dann bin ich, das wird um die 12, 13 schon gesehen sein, mit der Programmiersprache Basic oder Scripting-Sprache Basic Kontakt kommen. Und das war irgendwie der Auftakt für die Begeisterung und die Augenöffner, was die Technologie kann bringen kann.
Was hat dich denn dann bewegt, Unternehmer zu werden?
Ja, es ist, meine Eltern sagen, das habe ich tatsächlich auch schon mit 6 Mal gesagt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber schon sehr früh scheint das irgendetwas zu sein, was man aspiriert. Aber tatsächlich war es so, dass ich zuerst noch ein Corporate Career gemacht habe, 10 Jahre lang. Relativ viel internationales Exposure bis zum Punkt, wo ich in einer Öl- und Gasfirma gearbeitet habe, Business Analyse, also auch in der IT, und dann realisiert habe, dass ich eigentlich keinen Chef mehr brauche. Ich glaube, das war ein bisschen der Punkt gewesen. Und dann, das ist der letzte Anstoss gewesen, den Schritt zu wagen. Ich hatte tatsächlich schon früher mal eine Firma gehabt mit einem Kollegen, mit 20, kurz nach der Lehre, die dann nicht funktioniert hat. Gibt es auch Webseiten programmiert, und wenn ich noch ein bisschen weiter zurückdenke, dann habe ich, glaube mit 16 habe ich mal die ersten Webseiten zusammengeschustert, HTML ganz frisch. Und das war einfach immer ein bisschen die Neugier gewesen, dort einzusteigen. Aber schon, es hat mich an verschiedenen Punkten begleitet, bis ich irgendwann gedacht habe, ja, jetzt versuche ich mal davon zu leben.
Und du hast ja auch sehr international gearbeitet, bist jetzt aktuell mit deinem Unternehmen auch sehr international aufgestellt. Was sind denn so die kulturellen Herausforderungen bei so internationalen IT-Projekten?
Für mich sind es eigentlich mehr Chancen als Herausforderungen, wenn ich ehrlich bin. Und das hat mehrere Komponenten. Ich glaube, Kultur oder das Kulturelle ist eins davon, aber nicht nur. Ein anderer ganz für mich ganz entscheidender Punkt ist die Lokalisierung. Also wir werden immer virtuell arbeiten, und das ist genau die Chance. Also wenn man ein internationales Unternehmen baut, früher ist man im Prinzip von Anfang an gezwungen, virtuell zusammen zu arbeiten. Und das ist nicht nur schlecht, im Gegenteil. Also es ist zum einen, wie man damit umgeht, wie man die Rhythmen in der Firma konstruiert, Ritual, wenn man so will. Aber das andere ist auch, dass man das Persönliche schätzen lernt. Ich glaube, das ist etwas, was man unterschätzt. Das braucht es immer noch. Das braucht es nicht so viel. Und wenn ich meine Leute treffe, ist es wahrscheinlich qualitativ hochwertiger, als wenn ich die jedes Mal im Büro treffe. Und darum ist es immer eine Bereicherung, sage ich. Neue Kulturen, neue Menschen, neue Lebensumstände kennenzulernen. Es ist immer noch Europa, was man möchte. Jetzt nicht ganz exotische Lokationen, aber am Ende, ob man in Portugal ist oder in Serbien oder in Schweiz oder in Österreich, man hat immer die Feinheit, und ich glaube, das macht es am Ende sehr, sehr interessant.
Also virtuelles Arbeiten als Chance.
Korrekt, genau.
Ich würde gerne mal über KI sprechen. Was ist denn deine Erfahrung und deine Perspektive damit? Also vor allem, wenn es darum geht, Firmenprozesse, mit Firmenprozessen zu arbeiten. Kannst du da mal etwas dazu sagen?
Ja, es ist natürlich auch für uns ein sehr grosses Thema, wo wir aktiv Zeit investieren. Was ich aber erlebe, ist, sehr viele Kunden sind im Stadium Proof of Concept. Sie schauen die Technologie mal an. Versuche herauszufinden, was für Chancen gibt, und das wird immer noch in relativ kleinen Töpfen gekocht. Ich persönlich glaube aber, dass wir noch massive Produktivitätsverbesserungen werden erleben. Also wir sind erst ganz, ganz am Anfang, und wir werden dann noch nicht ganz können abschätzen, was das alles bringt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also es ist wirklich wie damals Personal Computer langsam kommt, sind wir am Punkt, wo wir damit lernen, mit dieser Technologie umzugehen und damit lernen, was man damit machen kann.
Du bist ja selber Unternehmer, damit auch Arbeitgeber. Und die Technologie verändert sich ja so rasend schnell. Was ist denn deine Meinung, wie sollten denn Kandidaten sich fit halten für den Arbeitsmarkt?
Ich glaube, der Schlüssel dazu, und das ist ein bisschen auch mit meinem Werdegang verbunden, ist immer die Curiosity. Oder? Die innere Einstellung, was man damit machen will, was man lernen will, etwas neugierig sein, etwas entdecken, etwas ausprobieren, etwas feststellen, dass es nicht funktioniert und dann wieder anzufangen. Und ich glaube, das ist mehr das lebenslange Lernen, wie man es früher genannt hat, ist für mich eigentlich eher eine Einstellungsfrage als ein Skill. Wenn man das nicht will, wird man sich nicht müssen oder wird man sich nicht können verbessern. Oder? Aber de facto ist es heute so, dass man natürlich ohne das nicht weit wird kommen.
Wie gehst du denn damit um, wenn du neue Mitarbeiter suchst? Suchst du dann auch diese Fähigkeiten, zum Beispiel lebenslanges Lernen oder diese Neugierde, wenn du aktiv zum Beispiel Leute bei dir einstellst?
Ja, aber es ist ein bisschen die Einstellung. Also wir haben jetzt schon längeres, das nennt sich Entrepreneurial Operating System, ein Management-System eingeführt seit 2 Jahren. Und der zentrale Bestandteil ist, dass die Leute immer noch nach dem Wert ausgewählt werden. Und es gibt das schöne Sprichwort, jetzt habe ich es vergessen, genau. Hire for values, train for skills.
Hire for values, train for skills.
Genau. Ja. Also die Werte stehen immer zuerst. Wenn der Mensch nicht passt in die Einstellung zu der Firma, wird er vielleicht sehr, sehr gut sein, aber mittel- oder langfristig wird es ein Problem werden.
Also wichtig auch die Werte, die ein Kandidat mitbringt und Correct. Zum Unternehmen passen.
Und natürlich, mir als Technologiefirma ist das Lehren sehr, sehr entscheidend, weil wir haben Expertisewissen, aber das Wissen bewegt sich sehr, sehr schnell. Da wird man immer sich weiter müssen bilden.
Das Thema, was jeden Unternehmer früher oder später einmal beschäftigt, ist natürlich die Skalierung. Ob es jetzt um Prozesse geht oder Wachstum des Unternehmens. Was würdest du denn sagen, was sind die Herausforderungen, die Erfahrung, die du gemacht hast mit diesem Thema?
Sehr vielseitig. Und ich glaube, das Zweite, was ich realisiert habe, es ändert sich immer. Und es hat etwas mit dem Lebenszyklus des Unternehmens zu tun, oder? Wenn man zuerst mal anfängt, dann muss man irgendwo einen Kunden herbekommen. Idealerweise über eine Zeit halten. Wenn man ein bisschen grösser wird, hat man dann plötzlich Mitarbeiter. Auch ein grosses Learning. Also nicht mehr das Resultat direkt von sich selber abhängig machen zu können. Und ich glaube, so der dritte Schritt ist gesehen, wo wir dann so Verkäufer eingestellt haben. Also Leute eingestellt haben, die primär zuerst mal nur gekostet haben. Und damit muss man lernen, umzugehen. Und das ist aber gleichzeitig aus meiner Sicht auch die spannendste Lernkurve, die ich da mitmachen durfte. Wirklich von der Pike auf. Bis zum Punkt, wo wir jetzt sind, mit knapp 300 Leuten, wo wir ein KMU sind in der Haut von einem Grosskonzern. Einfach bedingt durch unsere Footprint. Wir sind in 5 Ländern. Das sind 9 Firmen. Da gibt es dann plötzlich Themen wie Konsolidierung oder Monatsabschlüsse und so weiter. Und das ist am Ende auch sehr, sehr spannend.
Wann wusstest du denn, dass du international auch expandieren wolltest oder musstest? Kannst du darüber was sagen?
Schon sehr früh. Ich bin seit 16 Jahren recht international unterwegs, damals noch in Lehre. Ich habe eine klassische Berufslehre gemacht. Ich hatte das Glück gehabt, sehr früh halt, mit Osteuropa, mit Asien mich zu beschäftigen, Kunden zu haben, Interaktionen, auch Freundschaften aufbauen. Und nach der Gründung des Unternehmens ist es an einem Punkt gewesen, wo ich so 4-5 Jahre nur in der Schweiz gearbeitet habe. Es war eine grosse Umstellung, zuerst mal ein Dokument wieder auf Deutsch zu schreiben, nach 10 Jahren, wo man es nicht gemacht hat. Und dann ist wirklich mehr aus dem Interesse geboren, dass ich wieder eine Firma wollte im Ausland, also irgendwie das International Exposure gesucht habe. Im Nachhinein war es ein Glücksfall, weil wir schon sehr, sehr früh international gegangen sind. Damals Nearshore in Serbien. Vor 10 Jahren sind wir eine der ersten Firmen, die das gemacht hat, aus der Schweiz. Ein bisschen mit Scale. Und ich glaube, das ist eine Stärke geworden, der Footprint. Also in der heutigen Zeit sowieso, wo du über Europa so, wo Fachkräftemängel nicht nur im Griff ist, sondern ein grosses Problem bei unseren Kunden.
Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine Unternehmerlaufbahn, was würdest du sagen, waren die größten Lerneffekte, die du hattest, die dir spontan jetzt so einfallen?
Auch wieder ein paar, aber ich glaube, es ist ein bisschen die Balance zwischen enger Führung und andere im Bereich führen zu lassen. Ich glaube, das Loslassen ist wahrscheinlich eine der grössten Herausforderungen für jeden Unternehmer, gerade wenn man von Anfang an angefangen hat, weil man halt nicht am Punkt ist, wo man als Manager einsteigt, das Team führt, sondern irgendwann hat man genau das selber gemacht. Und ich glaube, das ist einer der grössten Lerneffekte gewesen. Und etwas, was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass ich mit dem Mitarbeiter immer schon einen sehr, sehr grossen Vertrauensvorschuss gegeben habe, von Anfang an. Das ist nicht etwas, was man sich hätte müssen verdienen. Aber das bedingt ein bisschen, dass die immer ein bisschen ins kalte Wasser gerührt werden. Das ist jetzt halt die Herausforderung. Ich sehe natürlich, ob sie schwimmen können und gegebenenfalls muss man noch justieren. Aber mit dem bin ich eigentlich sehr, sehr gut gefahren.
Also Vertrauensvorschuss und dann auch mal loslassen und andere machen lassen und die Verantwortung geben an andere Menschen.
Genau, also ich vergleiche die Firma immer ein bisschen mit einem Organismus. Es ist eben kein Starrstrukt-Konstrukt, wie beispielsweise ein Org-Chart uns vorgaukelt. Und das soll es auch nicht sein, aus meiner Sicht, weil es braucht die Freiheit, dass etwas kann stehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, weil am Ende des Tages, wir haben keine Maschine, unser Kapital ist Human Capital, die Leute, die ihre Lebenszeit am Ende bei uns verbringen und für etwas brennen. Und da braucht es auch Freiheit. Klar, manchmal muss man sich ein bisschen einfahren, aber ich bin bias to action. Ich habe lieber, wenn mal jemand etwas macht, als 3 Jahre warten, bis er den ersten Versuch macht. Ja.
Jetzt uns bei Swiss Capricorn, der Arbeitsmarkt ist natürlich unser Thema. Deiner Meinung nach, welche Jobs werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Ich bin ein Optimist in meiner tiefsten Natur. Und dort habe ich zwischendurch auch ein Diskussionen mit einem der Mitgründer, oder? Wobei die Ergänzung ist gut. Ich glaube, es braucht ein bisschen beides. Ich sehe es nicht so schwarz. Also Wegfall ist für mich eigentlich das falsche Wort. Ich glaube aber, dass sie sich verändert. Und teilweise auch massiv verändert. So meine These ist, dass Tätigkeiten höherwertig werden. Aber es wird halt immer jemanden brauchen, der es versteht. Und vielleicht heisst es auch, dass wir weniger Programmierer brauchen. Ich persönlich denke aber, es wird viel mehr brauchen, weil es ja exponentiell wächst. Oder? Wir haben früher gesagt, Software is eating the world, so ein Schlagwort gesehen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, entweder lernt man Programmieren oder man wird Teil vom Programm. Das mag jetzt vielleicht kontrovers klingen am Ende.
Du, wenn du jetzt gute Mitarbeiter hast und du die behalten willst, wie kannst du das am besten machen?
Ich habe so einen Unternehmerzirkel, wo ich mich eigentlich monatlich mit anderen Unternehmern austausche. Und ich habe letztens etwas sehr, sehr Interessantes gelernt. Und das gesehen, dass eigentlich Loyalität sollte eigentlich nie der Input sein, sondern sollte immer der Output sein. Und das heisst ja im Umkehrschluss nichts anderes, dass man die Rahmenbedingungen muss schaffen muss, dass die Leute bleiben. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt. Oder? Die Loyalität, dass jemand bleibt, sagt, ja, das ist ein Job, da kann ich mich weiterentwickeln, das braucht Rahmenbedingungen. Und wenn man das im Griff hat, dann bleibt das, dann funktioniert das, dann ist das die Outcome von dieser Rahmenbedingung.
Also Rahmenbedingungen setzen, dass Mitarbeiter sich weiterentwickeln können. Und so hat man den Effekt von Loyalität dann zum Beispiel.
Korrekt. Und das ist ein bisschen die These zu dem Organismus, den ich vorher gesagt habe. Also zum einen haben wir klar die klassischen HR-Instrumente. Jetzt leider müssen wir schon ein bisschen Grosskonzern-Slang brauchen da unserer Grösse. Aber wir sollten eben immer den Freiraum auch behalten, sodass jemand auch sich auch entwickeln kann, oder? Und auch mal die Chance geben und dann gegebenenfalls justieren.
Ich hätte jetzt noch eine Frage zu dir persönlich, über deine Persönlichkeit, auch eine Selbstreflexionsfrage. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nicht sicher, was ich damals geantwortet habe bei unserem erstes Gespräch. Ich habe mir das mega noch einmal überlegt. Ich bin zum Schluss gekommen, dass es für mich eigentlich überheblich wäre, den Geschäftserfolg auf mich zu reduzieren, um fairerweise die Antwort zu geben. Und was ich aber schon vermutlich relativ gut kann, ist, dass man die Leute auf ein Ziel einschwört und dass sie daran glauben, dass sie die Begeisterung mitgeben kann. Ob ich jetzt der Beste bin, kann ich dir nicht beantworten.
Mhm. Ja, das ist doch schon mal was. Gibt es eine Persönlichkeit, die du besonders bewunderst oder mehrere Persönlichkeiten oder deren Eigenschaften?
Nein, kurz und bündig. Es hat bei mir damals in der Jugend auch nie Poster von Idol an der Wand gegeben. Und ich glaube, das Wort Bewunderung ist ein bisschen das Falsche für mich, weil das bedingt ja, dass man anschaut und sagt, er hat etwas geschafft, da komme ich nie hin, ein bisschen weit, oder, übersetzt. Und ich glaube, das ist einfach das grösste Problem, weil wir sind gefangen in unserem Denken. Wir können nur linear denken, oder? Wir stellen uns nie die Frage, wie komme ich denn dort hin, oder? Oder sehr wenige stellen sich die Frage. Und was man dann herausfindet, ist halt immer das Gleiche, harte Arbeit, Fleiss, nicht aufgeben. Resilienz, das wäre vielleicht die Superpower, um ehrlich zu sein. Resilienz, ich glaube, das habe ich auch geantwortet damals. Weil das Umkehren gehört zum Lehren und das Aufstehen ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist, ich glaube, das könnte man jetzt füllen mit Rückschlägen, die man hatte. Man sieht ja dann typischerweise nur immer den Outcome, aber nicht wie manchmal, nicht die Sacrifices und die Bürden teilweise und die unangenehmen Situationen und so.
Gab es sicher einige wahrscheinlich.
Könnten wir jetzt abendfüllend machen.
Gibt es denn einen Satz, Motto, Credo, nach dem du lebst, Maurus?
Ich glaube, dass jede Veränderung bei mir selber anfängt. Also nicht, was wir erreichen wollen, fängt bei uns selber an, mit unserem ersten Schritt, mit unserem Vordenken, mit unserem Vorleben. Und das ist, glaube ich, schon das Entscheidende.
Also jede Veränderung fängt mit dir selber an.
Korrekt. Geschäftlich, privat, Familie.
Als Abschlussfrage, Maurus, würde ich dich gerne nochmal fragen, wie würde KI dein Leben in 2 Jahren verbessert haben?
Das kann ich dir noch nicht beantworten, aber es verändert sich oder es hilft mir schon jetzt tagtäglich. Nicht nur ChatGPT, es ist erstaunlich, wie weit das ist. Ich glaube, besser wissen wir nicht, was besser ist. Es wird uns verändern in der Art, wie wir umgehen, wie wir mit Informationen umgehen, wie wir Sachen kreieren. Ich glaube, es ist ein Force Multiplier. Also kommt ein Punkt, wo man der Stürmer auf der Maschine ist, hoffentlich. und so einfach viel, viel mehr zu Boden bringt. Und es ist heute schon ziemlich effizient, weil man muss sich mal überlegen, dass sehr oft ein Grossteil von der Arbeit ist Informationsbeschaffung und Vorfilterung, um ehrlich zu sein. Und das ist ja genau dort, wo ein Google an der Schnittstelle war. Heutzutage kommt man sicherlich 90-95% Antworten innerhalb von Bruchteil von der Zeit über. Und das reicht ja meistens, um ehrlich zu sein, mit ein bisschen gesundem Menschenverstand. Also bei dem Ganzen, was muss ich machen in etwa, ist die Maschine schon längst viel, viel effizienter als der Mensch.
Maurus Riedweg, Gründer von Consultier. Vielen Dank für das Gespräch, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich schon auf das nächste Gespräch.
Herzlichen Dank, Jakob.
Mensch, Potenzial, Technologie.